Du denkst auch, Mobilität ist kooperativ und nachhaltig? Dann bist du bei mir genau richtig. Mobilität der Zukunft, der Podcast für alle, die denken, Autofahren ist nicht alles. Wenn du das anders siehst, mir doch egal, umsteigen tut nicht weh. Ich bin Julian Figur, dein Host für die Mobilität auf den Ohren.
Moin moin zu meinem Podcast Mobilität der Zukunft. Heute der Senator Dr. Agnes Tjax, unser Verkehrswendeminister in Hamburg. Schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen.
Ja, moin, ich grüße.
Lass uns direkt starten. ITS ist jetzt ein paar Tage her. Was ist so dein Resümee und was glaubst du, was hat das für einen Drive gebracht für die Stadt?
Ja, Resümee war super cool. Wirklich Rekordzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei irgendeiner ITS-Konferenz jemals und das mit einer Pandemie. Über 4000 Menschen in Hamburg, die sich das angeguckt haben, richtigen Boost gebracht, Hamburg auf die Landkarte gesetzt zum Thema der digitalen Verkehre, der Zukunft der Mobilität. Gleichzeitig hat der ITS intern sehr viel Wirkung gehabt, das unterschätzt man manchmal, nämlich dadurch, dass alle Projekte auf diesen Tag hingearbeitet haben oder auf diese Woche hingearbeitet haben und dann irgendwie auch fertig werden mussten. Das ist ja bei ITS-Projekten oder überhaupt bei IT-Projekten häufig so ein bisschen das Thema, ne, dass man fängt sie an und dann, wann hören die eigentlich auf? Und das war schon sehr, sehr gut und hat gezeigt, was wir können. Und jetzt geht es aber darum, daraus noch mehr zu machen, da auf einem quasi auf der Ebene weiter zu arbeiten, weil wir haben mittlerweile ein Ökosystem, wo die Firmen sagen, sie wollen gerne nach Hamburg kommen, weil hier eben die ITS-Plattform in Europa ist, weil sie hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und weil sie auch eine Bevölkerung finden, die Bock auf das Thema hat, die einfach sagt, ich möchte gerne digital unterwegs sein. Ich finde auch, das ist richtig so. Wir leben hier in der zweitgrößten Stadt des viertgrößten Industrielandes der Erde. Da hat man Anrecht auf moderne Technologien. Und damit müssen wir auch umgehen.
Ja, vollkommen richtig, sehe ich genauso. Was ist so dein absolutes Highlight gewesen auf dem ITS-Kongress?
Ja, das absolute Highlight, das ist, es ist viel besprochen, aber ich glaube, autonom fahrende oder praktisch hochautomatisiert fahrende S-Bahn, das war schon ganz toll. Und zwar verbunden mit der Frage des Projektes, was dann etwas weniger besprochen worden ist, Sensor for Rail, wo es nämlich genau darum ging, dass man quasi so eine Art digitalen Zwilling der S-Bahn baut und dann wirklich vollautomatisiert eines Tages fahren kann, wenn man das nämlich zusammendenkt, aber dann auch ganz viele andere Themen hat. Zum Beispiel kann man dann regelmäßig messen, ich sage jetzt mal, wie weit ragt ein Baum in das S-Bahn-Gleis rein, um den Grünschnitt zu machen. Das ist einfach nur so ein Nebenthema, aber zeigt, dass wenn man das jetzt auf die Infrastruktur bezieht, dass man regelmäßig eben auch den erhaltenen Zustand der Infrastruktur misst, Störungen viel früher erkennen kann, beziehungsweise sie präventiv bearbeiten kann. Und das alles ist möglich in der Verknüpfung dieser beiden Projekte. Wir sind da noch nicht, aber wir haben beide Projekte in der S-Bahn nach Bergedorf ausgerollt. Und das ist natürlich, sind das schon sehr spannende Zeiten. Und wenn man dann noch bedenkt, das ist ein System, was nicht nur bei der S-Bahn Hamburg funktioniert, sondern funktioniert auf jeder ICE-Strecke, jeder IC-Strecke, jeder Eurocity-Strecke, jeder Strecke in Europa und das sozusagen mit jedem Zug. Das heißt, es ist nicht nur ein geschlossenes U-Bahn-System, wo man mal sagt, da fährt man ein bisschen alleine, sondern es ist ein System, was sehr offen ist, wo auch, die Strecke jetzt nicht unter Tage liegt und jetzt nicht irgendwie total abgeschlossen ist und wo im Prinzip am Ende des Tages jeder Zug drüber fahren kann und das nutzen kann. Das ist der spannende Punkt und den fand ich schon ziemlich cool.
Also du sagst auch autonome Shuttles und autonome Fortbewegung wird the next big thing, wenn du so willst.
Also ist auf jeden Fall eins der großen Themen so und zwar nicht nur im automobilen Bereich, sondern auch im Zugbereich, aber natürlich auch für den öffentlichen Nahverkehr bei Bussen und bei Ridepooling und letztlich sind das immer ähnliche Technologien, die am Ende des Tages dort zur Anwendung kommen und wir müssen uns einfach klar werden, die werden kommen und wir sollten deswegen nicht diejenigen sein, die die Letzten sind. Wir sind ein Land, das eine gewisse verkehrliche Vergangenheit hat und das da vorne mitspielen muss und der entscheidende Punkt ist, wir müssen das gesellschaftlich organisieren, wie das gehen soll, ja, weil autonomes Fahren im Automobil hat auch Probleme, so das ist, oder Herausforderungen, das ist ganz klar, wir wollen damit den Verkehr ehrlicherweise nicht weiter verdichten und wir wollen deswegen auch nicht mehr Autos in der Stadt haben, aber es hat eben auch große Potenziale, gerade im Bereich des Ridepoolings und diese Potenziale müssen wir heben, ohne die Nachteile zu erleben.
Und was sind diese Hürden, die wir dort haben, die heute gesellschaftlich vielleicht noch nicht so ganz erschlossen sind?
Na, wir haben schon eine Situation, dass so richtig autonom fahren in einer komplexen Stadtumgebung kann eigentlich noch keiner. Und das ist erstmal schon auch eine technologische Hürde noch. Ich bin mir zwar sicher, dass die genommen wird, so, und zwar auch in einer absehbaren Zeit. Aber das muss man natürlich überhaupt erstmal vernünftig organisieren. Und dann kommen dahin weitere Themen, über die meisten Menschen noch gar nicht nachgedacht haben. Also wenn man zum Beispiel autonomes Fahren in einem Ride-Pooling-System organisiert, dann muss man nicht nur den Verkehr autonom führen, sondern muss auch die ganze Innenraumführung autonom haben. Das heißt, du hast ja dann keinen Chauffeur oder keinen Fahrer mehr, der da in so einem Auto sitzt. Das heißt, die Frage, hat da mal jemand eine Rückfrage? Wie beantwortest du die? Die Frage, was passiert eigentlich, wenn da jemand einen Notfall hast? Wie erkennst du den? Die Frage, was passiert, wenn, ach, was weiß ich, da beispielsweise ein Rollstuhlfahrer mitgenommen werden muss? Woher weiß das Fahrzeug, dass es so eine Rampe ausfahren muss? Das sind ja alles Themen, die damit einhergehen und die viel weniger besprochen werden als das tatsächliche autonome Fahren Level 4 oder Level 5, aber die nicht minder komplex sind, am Ende technisch zu lösen.
Ja, ganz logisch. Aber glaubst du, dass wir gesellschaftlich schon so weit sind, dass das autonome Fahren tatsächlich die Lösung ist? Oder glaubst du, dass die Berührungspunkte und die Annäherung an diese neue Technologie und diese neue Lösung vielleicht auch noch Hemmschwellen hat?
Ja, die hat ganz klar Hemmschwellen. Aber der Punkt ist ja, das autonome, es wird ja nicht so sein, dass du jetzt den Schalter umlegst und sagst, morgen früh ist alles autonom, sondern das ist ja auch ein Prozess, der sich entwickeln wird. Und in diesem Prozess werden ja ganz viele Menschen mitgenommen werden. Und am Ende des Tages, ich meine, ja, es gab auch die Aluhut-Fraktion, die sozusagen eine Schwierigkeit hatte mit Smartphones. Zum Teil haben die dann selber Smartphones, aber am Ende des Tages hat sich das doch sehr weitgehend durchgesetzt, ne? Und deswegen bin ich da auch optimistisch. Wir werden auch die Vorbehalte, die es zurecht gibt und die man auch selber erfahren muss und wo man ja selber damit auch umgehen muss, können muss, die werden wir haben. Und die muss man auch besprechen. Da wird es große gesellschaftliche Dialoge und eigenes Erleben geben. Aber im Kern wird es so sein, beispielsweise, dass ein autonom fahrendes Fahrzeug besser fahren wird als der Mensch. Und zwar weniger Unfälle machen wird. Es wird auch defensiv fahren müssen, weil es nämlich gar nicht anders kann. Und ehrlicherweise ist das ja zum Beispiel schon eins der Hauptthemen in unserem Straßenverkehr, dass wir zwar alle sagen, in den Fahrschulen, ihr sollt defensiv fahren, aber in der Realität niemand defensiv oder wenige Leute defensiv fahren.
Ja, hast du recht. Wir haben ja schon das ein oder andere autonom fahrende Fahrzeug im Projektumfeld in Hamburg auf der Straße. Viele positive Aspekte, die da zusammenkommen, positive Eindrücke. Glaubst du denn, dass da ein Regelbetrieb absehbar ist? Oder sind das jetzt Projekte, die auslaufen und man die Erkenntnisse gewinnt, um dann quasi ein besseres Gesamtkonzept fürs nächste Projekt zusammenbasteln?
Also ein Regelbetrieb im öffentlichen Nahverkehr, der so ausgelegt ist, dass wir am Ende des Tages quasi in einer komplexen städtischen Verkehrsumgebung einfach ein Nahverkehrssystem, eine Buslinie haben, die einfach autonom fährt. Das werden wir jetzt nicht morgen früh haben. Das ist nicht so. Aber man kann sich das natürlich vorstellen auf, ich sage jetzt mal, abgrenzbareren Flächen. Ja, also weiß ich nicht, Friedhof Ohlsdorf beispielsweise, das ist eine abgrenzbarere Fläche. Man kann sich das schon so vorstellen, dass aber auch darin weiter gearbeitet wird. Also nur weil jetzt der Heatbus sozusagen jetzt nicht weiterfährt aktuell oder auch das Projekt in Bergedorf, E-Moin, nicht weitergeführt wird. In diesem Sinne, das war ja ein Forschungsprojekt, heißt es nicht, dass im Hintergrund nicht diese ganzen Entwicklungen weitergehen. Und das Thema ist ja zum Beispiel, dass Moja gerade aktuell die Vermessungsfahrten macht für autonomes Fahren in Bramfeld oder rund um Bramfeld. Und diese Autos werden ab dem nächsten Jahr auf der Straße zu sehen sein. Dann natürlich noch mit Sicherheitsfahrern, aber das wird auch weitergehen und es wird auch weiter für die Menschen, die dort wohnen bzw. sich für das Thema interessieren, im Stadtbild sehr sichtbar sein.
Also ich finde diese Entwicklung super spannend und ich glaube, wir kommen auch einfach nicht drum herum, weil Fahrermangel herrscht an allen Ecken und Enden, egal ob wir jetzt nun bei den Taxifahrern gucken, bei den Lokführern gucken oder irgendwo im Busverkehr. Und das kann da natürlich einen ganz, ganz großen Beitrag zu haben. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, weg von dem autonomen Thema hin zu dem grünen Jungfernstieg, autofreien Jungfernstieg. Das war vor einem Jahr schon Thema bei uns beiden. Da haben wir so die ersten Steps gemacht. Siehst du die Akzeptanz in der Gesellschaft und die positiven Aspekte, die mit diesem Move in der gesellschaftlichen Mitte angekommen sind? Oder siehst du mehr Konflikte?
Nein, insgesamt beurteile ich die Maßnahme schon sehr positiv. Das ist auch das, was wir aus Befragungen an Rückmeldungen bekommen aus der Bevölkerung. Die Situation hat sich dort auch aus meiner Sicht maßgeblich verbessert. Vorher hatten wir einen Radweg, der auf der Wasserseite irgendwie zwischen den Fußgängern durchgelaufen ist. Niemand hat ihn erkannt. Es war ein ständiges Konfliktfeld zwischen Fuß- und Radverkehr. Das haben wir jetzt entzerrt, indem wir den Radweg einfach zurückgebaut haben und auf die Straße verlegt haben. Wir haben dort einfach, als ich das mal vorgestellt habe, da hat man sein eigenes Wort da nicht verstanden, weil es so laut war, eine ganz andere Lärm- oder viel geringere Lärmemissionen, viel geringere Schadstoffemissionen. Das ist natürlich an dieser Situation gut. Wir haben jetzt ja auch nochmal die Möblierung etwas anders gestaltet mit einer etwas anderen Farbigkeit der Kästen und insofern ist das auf einem guten Weg. Wir befinden uns jetzt in einer intensiven Beteiligung der Stakeholder, um dann auch einen Vorschlag zu machen. Und es gibt ja dann und wann die Bemerkung auch, vielleicht sollten da noch weniger Autos vom Jungfernstieg fahren. Dazu muss man sagen, klar, da sind schon viel, viel weniger Autos ja unterwegs. Ist ein bisschen schwer, man kann den jetzt nicht abschließen, weil da fahren eben auch deutlich über 1000 Busse, Taxen, Mojas, da fahren eben schon auch morgens noch der Lieferverkehr. Aber das muss man dann natürlich im Rahmen einer baulichen Gestaltung so regeln, dass die Möglichkeit, dort einzufahren, einfach nochmal deutlich verringert wird. Das ist ja eins der Kritikpunkte. Man kann das auch nachvollziehen. Andererseits kann man sich eben auch die Situation jetzt, muss man die am Ende baulich regeln und dafür laufen nun auch die Prozesse.
Klar, das geht auch nicht von heute auf morgen. Gibt es denn in anderen Städten noch so Projekte, die analog zum grünen Jungfernstieg, autofreien Jungfernstieg sehr erfolgreich waren, wo du sagst, oh, das könnte ich mir für Hamburg auch ganz cool vorstellen?
Naja, am Ende des Tages sind das ja ähnliche und doch verschiedene Themen. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel die Friedrichstraße in Berlin, so wie ich finde, ein gelungenes Projekt, wird ja auch verstetigt. Ein Projekt, was aber trotzdem irgendwie in Berlin ist und wir haben halt einen Jungfernstieg und die haben halt die Friedrichstraße. So. Und wir gucken uns natürlich das Thema dort auch temporäre Radfahrstreifen an, also Pop-up-Bike-Lanes haben wir auch ein paar umgesetzt, wobei mir natürlich im Zweifel lieber ist, ich baue gleich einen echten Radweg, der sozusagen eine bauliche Ausformung hat, als sozusagen sowas. Aber das sind eben auch Themen oder wir gucken einfach neugierig in die Welt, ich will das mal so rum sagen, was da so passiert. Allerdings ist sozusagen das Gucken auch ein bisschen gebremst worden durch Corona, ne? Weil da doch jetzt verschiedene Sachen, also ich wollte zum Beispiel nach Lyon fahren, gut, da bin ich nicht gebremst worden durch Corona, sondern durch den Bahnstreik. Ich wollte letztes Jahr nach Paris fahren, da bin ich nach Paris und Brüssel, da bin ich dann von Corona ausgebremst worden, so. Und wenn du das planst, ja, dann brauchst du auch ein halbes Jahr, um das zu machen und dann ist ja schon wieder die nächste Welle gewesen. So. Also das ist auch ein bisschen, es ist manchmal auch ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Und insofern muss ich aber sagen, auch nach einem Jahr, also wir haben jetzt das größte ÖPNV-Angebot draußen, was in Hamburg jemals gefahren worden ist. Wir bauen die meisten Radwege von allen deutschen Städten. Wir tun eine ganze Menge für den Fußverkehr, gerade indem wir Rad und Fuß entzerren, siehe Jungfernstieg, siehe beispielsweise Alsterufer, siehe aber auch jetzt Esplanade. Und wir haben den ITS-Weltkongress hier gehabt, der einfach eine super tolle Veranstaltung war, gezeigt hat, was Hamburg kann in der digitalen Welt des Verkehrs. Und wir haben angefangen, die S4 zu bauen, die U4 zu bauen. Wir werden demnächst anfangen, die U5 zu bauen. Also insofern, die Bahnausbauprojekte sind auch nicht nur irgendwelche Pläne, sondern sie sind tatsächliche Realität und es passiert tatsächlich in unserer Stadt. Und das heißt, es zeigt schon, es geht auch voran, ja.
Ja, absolut. Also ich glaube, da brauchst du dich auch gar nicht vor verstecken. Das sind tolle Projekte und tolle Themen, die wir da in der Stadt so angerissen haben oder die du da primär mit deinem Team anreißt, wo wir uns ja im Vergleich mit anderen großen Metropolen nicht unbedingt verstecken müssen. Das sehe ich ganz genauso.
Genau, aber trotzdem ist es schon so, da hast du auch recht. Ich sehe das halt auch nicht so als so ein Wettlauf zwischen jetzt Hamburg und Berlin und London und ich weiß nicht wem, sondern ich sehe das mehr als so eine Art, die Städte haben halt ähnliche Themen und es ist halt gut, dass sie vorangehen und zwar alle in eine ähnliche Richtung, ja. Wien, Berlin, Paris, London, New York und eben auch Hamburg zu sagen, ja, wir wollen die Mobilitätswende und wir müssen sie organisieren. Das ist jetzt ja nichts, was wir jetzt exklusiv erfunden hätten, sondern das, wo man einfach voneinander sich die besten Beispiele angucken muss und abgucken muss.
Ja, das ist ja auch kein Copyright, sondern das, was gut läuft in der einen Stadt und in der anderen Stadt abgewandelt genauso gut läuft. Bitte, also das ist ja nur positiv und nichts Negatives. Absolut. Lass uns über die E-Mobilität sprechen. Ladeinfrastruktur ist ja für die meisten Menschen, die sich über das Umsteigen noch weniger Gedanken machen, sagen, ja, ich brauche unbedingt ein eigenes Auto, aber soll es noch nicht sein, weil wo soll ich denn das Auto laden und wie geht das eigentlich? Und ich habe da überhaupt keine Ahnung. Was plant Hamburg in Sachen Ladeinfrastruktur?
Ja, ganz klar, wir haben ja so. Man muss dazu sagen, ich bin nicht für das Thema zuständig, das ist der Kollege Westhageband bei uns, das ist die Wirtschaftsbehörde, deswegen bin ich immer in den Zahlen nicht ganz so dicht drin, weil ich das nicht jetzt jeden zweiten Tag mache. Aber wir haben so 1.200 Ladepunkte gebaut. Wir wollen ja in den nächsten 5 Jahren dasselbe nochmal bauen, also großer Ausbau der Ladepunkte. Klar ist auch, dass wir dort auch mehr Schnellladestationen haben müssen. Wir haben eine Situation, in der wir aus meiner Sicht ganz stark auch mit privaten Unternehmen kooperieren müssen, weil ich meine, wenn wir ehrlich sind, also die bisherigen Tankstellen sind jetzt ja auch nicht in staatlicher Obhut entstanden, sondern ich meine, wenn es irgendwas gibt, was, sag ich mal, privatwirtschaftliche Investitionen lohnt, sind eigentlich der Aufbau eines Tankstellennetzes, diesmal halt eines Stromtankstellennetzes, da gibt es große Konzerne, die daran ein riesiges Interesse haben. Und da muss man nicht nur in die Ölindustrie, weil die bald kein Geschäftsmodell mehr haben, wenn das so weitergeht, und zu Volkswagen gucken, sondern es gibt auch beispielsweise andere Konzerne, die Flächen zur Verfügung stellen wollen, wie die Schwarzgruppe, also Lidl übersetzt, die sagen, hey, da kannst du dein Auto aufladen, während du bei mir einkaufen gehst, so. Und das vernünftig zu bundeln mit einem vernünftigen Lastmanagement, zu gucken, welche Bedürfnisse es tatsächlich gibt, das ist die spannende Frage und gleichzeitig aber eben auch auf der anderen Ebene darauf hinwirken, zu sagen, wir wollen, dass diese Themen auch im Wohnungsbau stattfinden, dass die entsprechenden Parkplätze mindestens vorgerüstet, wenn nicht gleich auch ausgerüstet werden. Das sind die großen Themen und da werden wir eine große Anstrengung brauchen, um da tatsächlich am Ende durchzukommen.
Ja, glaube ich. Also ich sehe, dass das auch ein Thema ist, wo wir nicht Stillstand haben werden, sondern wo es auch vorangeht. Das höre ich sehr, sehr gerne. Kölbrandbrücke als Bauprojekt, eigentlich ist das ein Wahrzeichen für die Stadt. Blutet dir da auch ein Absolut. Bisschen das Herz, wenn man davon spricht, dass das irgendwann vielleicht verschwindet, dieses Wahrzeichen?
Ja, klar. Da muss man jetzt, glaube ich, nichts vormachen. Das ist eine schöne Brücke. So. Und unter Denkmalschutz steht sie, glaube ich, auch. Aber es ist eben auch so, die Brücke ist am Ende ihrer technischen Lebensdauer angekommen und man muss dazu sagen, sie ist leider auch zu klein. So, und zwar ist sie einfach zu niedrig und wir haben eine Situation, dass wir in Hamburg nun mal eine Hafenstadt sind und wir haben, ich glaube, 8 Großschiffliegeplätze in Hamburg und davon liegen 3 hinter der Kölbrandbrücke. Und so wie die Elbe gestrickt ist, ich meine, wir sehen ja alle, das kommt auch an die Grenze, aber die Schiffe sind jetzt eigentlich schon zu groß, um da irgendwie diese Brücke zu erreichen oder diese Brücke zu unterfahren. Und vor dem Hintergrund hat es viele Gründe, warum es sinnvoll ist, einen Tunnel zu bauen. Das hat auch den Grund, dass in einer Lebenszyklusbetrachtung diese Brücke ist ja viel schneller kaputt, als man das eigentlich dachte. Eigentlich sind solche Brücken ja für 100 Jahre ausgelegt. Sie sind deswegen früher kaputt, weil viel mehr insbesondere LKWs darüber gefahren sind. Und das passiert ja natürlich mit dem Tunnel nicht so schnell, ne, dass der deswegen kaputt geht. Der hält da einfach länger durch. Und deswegen hat er betrachtet auf die Lebenszykluskosten dann auch den deutlich besseren Ansatz. Und deswegen, ja, das Herz blutet schon ein wenig. Vielleicht kann man auch mit dem großen Pylon noch was machen. Da bin ich aber auch nicht so sehr im Thema, weil das auch ein Thema ist, was in Hamburg über den Hafen läuft, die HPA und die Wirtschaftsbehörde vor allen Dingen betrifft, aber die Grundansatz zu sagen, wir müssen da was tun und das wird ein Tunnel sein, der ist schon sehr richtig.
Ja, super spannend. Also ich werde auf jeden Fall den ein oder anderen Köbrandbrückenlauf noch mitmachen, um die Aussicht
davon. Ein paar Jahre hast du ja noch Zeit. Es ist toll. Es ist toll, es macht auch Spaß, überhaupt darüber zu fahren oder gerade mit dem Fahrrad darüber zu fahren. Das finde ich ganz klasse. Aber es ist am Ende des Tages, ist das natürlich für den Hafen eine kritische Infrastruktur. Ja? Also das ist die Haupthafenroute, die darüber geht und die verbindet sozusagen den Ost- und den Westhafen. Und deswegen brauchen wir da einfach eine seriöse, vernünftige Verbindung, die eben über das Jahr 2000, keine Ahnung, 33 hält.
Ja, nee, ist logisch. Wenn wir jetzt einfach mal so diese Diskussion, die Nachhaltigkeit. Wir sprechen an allen Ecken und Enden von Nachhaltigkeit, was, glaube ich, richtig ist. Aber bei manchen ist das Thema halt noch nicht so richtig angekommen. Wenn wir jetzt von diese Situation gesellschaftlich, Umwelt, Mobilität, wenn wir das alles so in einen Topf werfen, wir können nicht alles auf Nachhaltigkeit trimmen. Wir müssen halt auch die anderen Gesichtspunkte und Player in diesem Konstrukt beachten. Das ist ein Grund, warum wir uns Gedanken darüber machen, so einen Tunnel zu bauen und nicht halt auf eine schöne Brücke Wert legen. Ist das richtig?
Das ist aber eine komplexe Diskussion, weil gerade anhand dieses Tunnels muss man ja sagen, der Tunnel ist schon auch nachhaltig, weil er nämlich viel länger halten wird, als wenn man jetzt eine Brücke sanieren würde. Und das ist natürlich eine Lebenszyklusbetrachtung und die ist auch, hat zum Beispiel eine Betrachtung, du müsstest eben, die durchaus auch eine ökologische Komponente beinhaltet. Es ist nämlich so, dass bei dem Bau einer Brücke, die eine neue Brücke müsste eine lichte Durchfahrtshöhe von, ich glaube, etwa 70 plus Metern haben. Wir liegen jetzt bei etwa 43 Metern. Es ist so, da musst du natürlich eine viel größere Höhe überwinden, als wenn du ein bisschen runter unter die Erde gehst. Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere Verbrauchsleistung des LKWs, der da hochfährt. Auch des PKWs, natürlich auch vor allem des LKWs. Und auch eine andere Bremsleistung, wenn du runterfährst. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen. Das musst du ja mal, was weiß ich, 25.000 Fahrten mal 100 Jahre mal 365 Tage rechnen. Und dann merkst du schon, dass es auch da Gründe gibt, warum auch ein Tunnel in der Hinsicht sinnvoller sein kann. Du hast natürlich andere Herstellungskosten beim Tunnel, aber wahrscheinlich hält er auch länger. Und insofern ist eben das Thema der Nachhaltigkeit, es ist ja auch nicht so, dass diese Brücke noch nie saniert worden ist, ist auch anhand dieser Brücke ein komplexes Thema und jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten. Man könnte natürlich argumentieren, dass es durchaus auch Sinn machen könnte, dort Zugverkehr durchzulegen, nicht nur Straße. Allerdings brauchst du natürlich dafür auch die entsprechenden Anschlüsse. Es reicht jetzt nicht, einfach nur zu sagen, ich baue da Gleise dazwischen durch, sondern man muss natürlich da auch Kunden haben, die dann von A nach B fahren wollen tatsächlich und irgendwohin weiterkommen.
Ja, es ist logisch, klar. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, der Hafen ist Wirtschaftstreiber für die Stadt und von daher muss das alles praktisch und sinnvoll betrachtet werden. Wir dürfen ja da nicht aufhören, den Hafen auch weiterzuentwickeln.
Ja, ist so. Und da ist es sowieso so, dass wir ziemlich viel Infrastruktur haben, die an der Grenze dessen ist, was die faktische Belastbarkeit noch hergibt. Das ist die A7, das ist die Kölbrandbrücke, das ist in Teilen auch die A1-Brücken. Also insofern, da gibt es gut zu tun. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir da in Richtung Klimaschutz gehen, heißt das, wir müssen wirklich zwar insgesamt noch weniger Autos haben, aber wir müssen dann die Autos, die wir haben, dann tatsächlich natürlich auch auf E-Mobilität umstellen. Und dasselbe gilt auch für das Thema für die Lastwagen, wobei es hier noch keinen klaren Dekarbonisierungspfad gibt.
Du sprichst es selber an, Autos von der Straße bekommen. Was müssen wir dafür tun, damit gesellschaftlich mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass ein Umsteigen nicht wehtut?
Tja, also es ist sowieso so, das ist ja eine große Frage, die viele Leute versuchen zu beantworten und wenige Leute erfolgreich beantwortet haben. Und man braucht, glaube ich, erstmal ein Bewusstsein dafür, was eigentlich Mobilität ist. Und Mobilität ist etwas, das ist ganz erhellend, das sich in Teilen seit dem Mittelalter eigentlich nicht verändert hat, sondern es ist ein zwei, man sieht auch zwei sehr Konstanten, nämlich einmal auf der Tatsache, dass der Mensch im Schnitt pro Tag 3 Wege zurücklegt. Das ist seit dem Mittelalter so. Die Wege sind allerdings länger und fossiler geworden. Und das zweite Thema ist das Thema, der Mensch ist einfach ein Routinetier. Der macht jeden Tag dasselbe, ja, und das kann man sich auch seinem eigenen Tagesablauf angucken, dass man meistens zur selben Uhrzeit aufsteht, meistens zur selben Zeit frühstückt, dann mit selben Verkehrsmittel aus dem Haus geht. Also dieses ganze Geschnacke von Multimodalität und jeder muss immer alles sofort verfügbar haben, das ist, glaube ich, nicht die tatsächliche Praxis, sondern die tatsächliche Praxis ist, man muss seine Routinewege umstellen und dann und seine Routinen umstellen. Und dann ist natürlich der Punkt, du brauchst erstmal das Angebot, auf dem du dich überhaupt wohlfühlen kannst, das alternativ ist. Aber manchmal brauchst du eben nochmal so einen zusätzlichen Push, und um das sozusagen dann auch zu merken und wahrzunehmen. Aber ich glaube, es geht eben auch, und das ist in der Frage ein bisschen unterschätzt, es geht auch um Emotionen. Weil, ich sage das mal andersrum, oder ein anderes Thema, das aber auch hilft. Vor 5, 6 Jahren ist so ein verrückter Kalifornier auf der Weltbühne aufgetreten und hat gesagt, ich baue ein Auto, was übrigens noch viel zu teuer ist, und trotzdem verkaufe ich es. Und das war ein Tesla, und der hat jetzt das wertvollste Autounternehmen der ganzen Welt, was zigmal mehr wert ist als die deutsche Automobilindustrie, die aber immer gesagt hat, ein E-Auto kann ich eigentlich nicht bauen, das wollen die Kunden nicht. Und mittlerweile merken sie sogar, also ich meine, das ist ja ein Thema, das ist ganz stark emotionsgetrieben, das Thema Tesla. Das waren ja am Anfang nicht besonders gute Autos. Das hat sich sozusagen mit der Zeit erst entwickelt. Jetzt würde ich sagen, sind die auch in der Sache gut. Aber das war ein emotionales Thema, und diese Themen müssen wir eben auch mitdenken. Es sind emotionale Themen. Deswegen in diesem Dreieck, oder überhaupt, dass man versteht, Mobilität hat viel mit Routine zu tun, dass man sagt, man muss Angebote schaffen, man braucht aber auch Push-Maßnahmen, damit die Leute diese Angebote annehmen, aber man muss sie auch emotional aufladen. Man muss eben auch sagen, das ist etwas Gutes, was du tust. So. Und das kann man machen. Also, ich will ein anderes Beispiel geben. Die Berliner Verkehrsbetriebe, die BVG, das ist schon ein ordentliches Nahverkehrssystem, aber von der Zuverlässigkeit, von der Sauberkeit, von der Pünktlichkeit würde ich schon behaupten, dass der HVV eigentlich besser ist. Aber die Werbekampagne, mit denen sie das aufgeladen haben, die ist schon exzeptionell gut, und die lässt auch viele Berliner nachvollziehen, dass sie trotzdem die BVG lieben, weil sie sie eben lieben. Also das hilft schon.
Das stimmt schon. Natürlich hat Mobilität ganz viel mit Emotionen zu tun. Also ich glaube, die ganze deutsche Autoindustrie hat ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und wenn man überlegt, was dort in Storytelling reingeflossen ist, das ist ja exorbitant.
Das ist besonders interessant übrigens, dass alle Werbung für Automobile nicht Automobile darstellen, wie sie, naja, neben vielen anderen Automobilen auf der Straße stehen, sondern eben quasi im Wald. Im Wald oder im grünen Vorgarten. Also muss man mal gucken. Es gibt eigentlich sowas, ja, das sind immer so Bilder, die da produziert werden, die gibt es zumindest in der Stadt in echt kaum.
In der Stadt schwierig, da hast du recht. Aber das schöne, feine Leben, das soll ja auch außerhalb der Stadt stattfinden. Weil für die Stadt braucht man eigentlich kein Auto.
Ja, das hast du jetzt so gesagt, aber im Prinzip ist das so, ja. Jedenfalls bei vielen Menschen. Wenn ich, bevor ich jetzt das sage, ja, dann da findest du immer noch 5, die das auch sagen, auch zu Recht nein. Aber ja, es haben viel mehr Menschen ein Auto, als sie das eigentlich bräuchten in Hamburg. Das ist schon so.
Ja, das ist bestimmt so, ja. Lass uns ins nächste Jahr gucken. Wir haben zwar noch ein paar Wochen und sicherlich auch spannende Wochen vor uns, aber was wird in Hamburg nächstes Jahr stattfinden, mobilitätstechnisch, wo wir sagen, wow, nach dem ITS ist das so das nächste Ausrufezeichen, wo wir zeigen können, was wir hier eigentlich machen, was der HVV innovativ macht und wo wir ja vielleicht ein Ausrufezeichen setzen können.
Naja, das große Ausrufezeichen, was Anfang nächsten Jahres kommen wird, ist, wir starten mit dem Bau der U5. Das ist eins der 3 größten innerstädtischen Infrastrukturprojekte, die es überhaupt gibt in Europa. Das ist wirklich ein Ausrufezeichen, was die Stadt lange Zeit beschäftigen, aber auch nachhaltig prägen wird. Wir haben dann natürlich die ganzen Themen, die sowieso vor sich hinlaufen. Das ganze Thema Radverkehrsstrategie. Wir wollen jetzt endlich stärker zu einer baulichen Trennung von Radwegen Straße, aber auch Radwegen Fußweg kommen. Das ist etwas, was man jetzt demnächst an der Esplanade sehr gut sehen kann, am Dammtordamm. Aber wir wollen das jetzt auch auf anderen Straßen umsetzen. Das machen wir auch mit einer Rekordgeschwindigkeit, weil man muss wissen, normalerweise haben Straßen Planungsvorläufe von etwa 40 Monaten. So, das ist also nichts, was man... Ja, und da hast du auch noch ein bisschen Bürgerbeteiligung dazwischen. Wir wollen ja auch damit einverstanden sein, was du da baust. Das wird sicherlich ein großes Thema sein. Wir werden den HVV auch konzeptionell natürlich weiterentwickeln, aber in Bezug auf die Fahrleistung wird es erstmal eine Konsolidierung geben müssen. Wir haben natürlich große Probleme der Finanzierung, siehe Corona, und mit der jetzt vierten Welle wird das sicherlich jetzt auch nicht besser werden, sondern eher schwieriger werden. Wir arbeiten natürlich parallel daran, weitere Veranstaltungen nach Hamburg zu holen. Allerdings die Größe eines ITS-Weltkongresses, da brauchst du schon mal 4, 5, 6 Jahre Vorlauf, um sozusagen sowas zu machen. Aber auch da haben wir noch nicht für nächstes Jahr, aber arbeiten wir im Hintergrund an weiteren Themen.
Das hört sich spannend an. Da darfst du auch gerne dann so ein bisschen verlegen in die Kamera gucken und das Ganze noch unter vorgehaltener Hand kommunizieren, gar kein Problem.
Ja, erstmal müssen wir es ja gewinnen, ne? Die Ausschreibung. So. Aber es wird, also ich meine, nächstes Jahr hast du auch noch HVV Any, wird dann an den Start gehen für die Menschen. Wir haben das ja als Showcase beim ITS gezeigt, also quasi so ein Check-in-Be-out-System, wo du keine Ahnung mehr von Tarifkenntnissen haben musst. Du musst dich quasi nur einmal einloggen im HVV-System, der loggt dich automatisch aus und nach 24 Stunden kriegst du den besten Preis abgerechnet. Das sind schon coole Sachen, die da passieren werden. Und naja, der Ehrgeiz ist, jeder, der mich kennt, weiß, dass der Ehrgeiz da, was Vernünftiges zu machen, ist auch groß. So, das kann man nicht bestreiten.
Na, das stimmt, das stimmt. Ja, herzlichen Dank, Agnes. Das war mal wieder sehr erhellend. Vielen Dank für deine offenen, sympathischen Worte. Und ja, ich würde sagen, bleib gesund, lass die Welle Welle sein und lass uns das Beste draus machen. Und ich wünsche dir ein schönes Restjahr.
Und jetzt fehlt noch ein schönes Weihnachtsfest, ne? Dann wärst du der Erste, der das dieses Jahr, bei mir macht. Genau, aber Dankeschön. Ich komme gerne wieder in deine Sendung.
Das wird
in deinem Podcast.
Alles Gute, bleib gesund und wir hören uns.
Auf bald. Bis dann, Julian.
Bis dann.
Ciao.